Die heutige Folge von Irgendwas mit Steuern wird euch präsentiert von Tax Talents, dem Karriereportal des IWW-Instituts für Steuerprofis und die, die es noch werden möchten. Über taxtalents.de können sich sowohl junge Berufseinsteiger als auch erfahrene Fachkräfte über aktuelle Entwicklungen und Trends in der Steuerbranche informieren. Seien es Themen wie Ausbildung, Weiterbildung, Gehälter oder komplett neue Berufsbilder, wie eben Fibutroniker oder Buchhaltroniker. Zudem bietet Tax Talents die Möglichkeit, potenzielle Arbeitgeber aus der Steuerbranche ebenso kennenzulernen. Dadurch ist Tax Talents sowohl eine hervorragende Möglichkeit, um erste Kontakte in der Branche zu knüpfen und sich auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren, als auch sich gezielt über interessante Arbeitgeber und offene Stellen zu informieren und sich über Karrieremöglichkeiten auszutauschen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Steuern und nun viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ciao! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf und heute spreche ich mit Kai Bullmann. Hallo Kai.
Hallo Marc.
Kai, du hast mich angeschrieben und hast gesagt, ich habe etwas zu berichten und da werde ich ja immer neugierig, wenn Menschen so eine E-Mail anfangen, unter anderem zur Praktika-Ausbildung und zum sogenannten Praktika-Weg. Das ist jetzt mit meinem Background, der ja sozusagen hier so halb fachfremd ist, als Jurist in Steuerberufen und einem Podcast zu diesem Thema, ein eher neues Wort. Was verbirgt sich dahinter?
Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, lieber Marc. Es verbirgt sich Folgendes dahinter. Während bei der Juristenausbildung man ja nur in den Rechtsanwaltsstatus kommen kann über ein Studium mit ersten und zweiten Staatsexamen, ist das ja beim Steuerberater anders. Mhm. Beim Steuerberater gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, wie man diesen Titel erlangen kann. Da gibt es zum einen den bekannten Akademikerweg, mit, dass man einen Bachelor meinetwegen hat mit einer Regelstudienzeit von 6 Semestern und dann anschließend 3 Jahre Praxistätigkeit nachweist und man dann in die Beraterprüfung gehen kann. Dann kann man natürlich mit einem beispielsweise Master in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium, wenn man den Bachelor noch anrechnet und man 8 Semester Regelstudienzeit erreicht, im Akademikerweg über 2 Jahre Praxis den Steuerberatertitel erlangen, wenn man die Prüfung abschließt. Das sind ziemlich in der Öffentlichkeit bekannte Wege. Mhm. Aber ich finde immer, dass die berufliche Bildung so ein Stiefmütterlein-Dasein hat. Und hier ist es ja gerade möglich, im Steuerbereich über den Praktikerweg, nämlich beispielsweise Steuerfachangestelltenausbildung, eine duale Ausbildung über 3 Jahre, anschließend 3 Jahre Praxis, dann den Steuerfachwirt machen. Das ist im Grunde die kleine Steuerberaterprüfung. Und im Anschluss 3 Jahre später nach Praxistätigkeit die Beraterprüfung anzugehen und dann diese erfolgreich abzulegen. Und das ist so ein Weg, der kommt häufig immer zu kurz. Der wird häufig auch gerne aus der Akademikerwelt, die diese berufliche Welt nicht kennen, lächelnd betrachtet. Aber ich finde, das ist ein richtig, richtig wichtiger Weg in diesen beruflichen Zweig, weil diese Leute schon dieses Handlungswissen, dieses Umsetzungswissen haben, von der Pike auf den Beruf gelernt haben und im Gegensatz zum Akademiker dadurch natürlich, wenn sie den Titel erlangt haben, ziemlich schnell in einer Kanzlei auch handlungsfähig sind. Und diesen Weg begleite ich in meinem beruflichen Bereich und deswegen mache ich immer wieder gern dafür Werbung und sehe das so ein bisschen als Berufung an, in diesem Bereich, sage ich mal, mich zu bewegen.
Bevor wir darauf eingehen, was du da konkret so machst, lass uns mal ein kleines bisschen deinen Background beleuchten. Wie bist du sozusagen dahin gekommen, wo du heute bist?
Starte ich mal. Bin ja schon ein bisschen älteres Kaliber, Jahrgang 72. Hatte nach Abitur an einem humanistischen Gymnasium, allgemeinbildenden Gymnasium zunächst. Damals musste man noch 12 Monate Bundeswehr absolvieren. Mein Vater verstarb damals in dieser Zeit und ich wollte meiner Familie nicht zur Last fallen, meiner Mutter. Und deswegen hatte ich mich damals für ein duales Studium entschieden, bin dann in der Finanzverwaltung gelandet. Als ich mich damals,
ja. Ich wollte gerade schon relativ blöd, sorry, nachfragen, wie duales Studium gab es damals schon. Aber in der Finanzverwaltung war das natürlich schon immer historisch gesehen etwas, wo sich eigentlich viele andere dann nachher, Stichwort Bologna-Reform und so weiter, tatsächlich auch noch ein bisschen was abgeguckt haben, ne?
Ja, sicherlich, weil man einfach ganz viele Examensklausuren schreibt. Es ist ja trotzdem noch ein Diplom, was heute auch in dem Bereich vergeben wird. In manchen Bundesländern ist es zu einem Bachelor umgewandelt worden. In Niedersachsen, wo ich herkomme, ist das immer noch ein nennt sich Diplom-Finanzwirt. Damals, als ich das abgeschlossen hatte, war es noch eine Fachhochschule in Niedersachsen, die dann später zu einer Steuerakademie umgewandelt wurde. Und weil das ja Landesrecht ist im Hochschulbereich, hat man ein gesondertes Gesetz in Niedersachsen gemacht, dass dieser Abschluss, den man dort hat, als Diplom-Finanzwirt Stackhardt, den die Leute jetzt dort erlangen, gleichberechtigt ist mit einem Bachelorabschluss und dass man dann entsprechende Aufbaustudiengänge machen könnte in demselben Bereich.
Okay, also dann hast du damals duales Studium gemacht und wie ging es dann weiter?
Genau, in der Finanzverwaltung. Dann hatte ich auch noch einen kurzen Augenblick gearbeitet, hatte parallel einen Cousin, der Berufsschullehramt in Göttingen studierte, nämlich Wirtschaftspädagogik. Und ich hatte ihn besucht und ich hatte immer das Gefühl in meinem dualen Studiengang, dass ich nie so richtig dieses Studentenleben kennengelernt hatte, was man sonst an so einer typischen Universität hat.
Ist und ja auch Göttingen stressig, ist, ne?
Genau. Und Göttingen ist halt so eine richtige Campus-Uni mit verschiedensten Studiengängen. Und es bestand damals die Möglichkeit, dass ich mich beurlauben lassen konnte nach dem niedersächsischen Beamtengesetz ohne Bezüge. Diese Gelegenheit hatte ich genutzt. So hatte ich kein Risiko nach dem Motto, auf der Straße oder arbeitslos zu werden. War quasi beurlaubt ohne Bezüge und hatte dann das Studium der Wirtschaftspädagogik in Göttingen gemacht, da wo mein Cousin letztendlich war. Und so bin ich erst in diese Welt der berufsbildenden Schulen überhaupt reingekommen, die mir vorher ja gar nicht bekannt war. Hatte dieses Studium, was in der Regelstudienzeit noch damals Diplomstudiengang von 9 Semestern hatte. Genau, ich hatte studiert damals von 1997 bis 2001. Und dort, also nach diesen 4 Jahren, schloss ich dann mit diesem damals so schönen Titel Diplom-Handelslehrer ab. Heute ist das dann ein Master of manchmal Arts, Master of Science. Da, je nach Bundesland ist das immer so ein bisschen unterschiedlich.
Was war denn da deine Aussicht? Was hattest du vor, mal zu machen im Leben? Das ist ja dann doch ein bisschen was Unterschiedliches sozusagen erstmal gewesen.
Ja, immer offen. Also ich hatte grundsätzlich vor, erstmal in dieses Berufsschullehramt einzusteigen, weil ich immer wieder auch Nachhilfe gegeben hatte und daran einfach Spaß hatte. Freude am Unterrichten und dann Menschen etwas weiterzugeben von Mensch zu Mensch und nicht in so einer Amtsstube zu sitzen, die sich eigentlich so vom Äußeren her nicht verändert. Also ich sage mal ein Beispiel, als ich damals in der Ausbildung in einem Steuerbüro, in einem Finanzamtsbüro saß, dann war da die typische gleiche Diedelmaus in der einen linken Ecke und die Palme in der anderen Ecke. Und wenn ich ein paar Jahre später bei dem gleichen Sachbearbeiter zu Besuch war, stand da immer noch die Diedelmaus und auf der anderen Seite. Das heißt, diese Welt ist so nicht so sehr der Veränderung unterworfen. Ja. Und innerlich sollte da noch was kommen. Und das war letztendlich auch der Beweggrund, plus dieses Studentenleben kennenzulernen, plus noch irgendwie mich noch beweisen zu wollen weitergehend, dass ich dann diesen Schritt gegangen war. Das Schöne an diesem Studiengang ist die Polyvalenz, diese Offenheit, dass man sowohl ins Lehramt gehen kann, und es gibt auch viele Handelslehrer, die dann ganz normal wie Diplomkaufleute in die Wirtschaft gehen. Ich hätte mir am Schluss theoretisch auch aussuchen können nach den Examensklausuren, ob ich mich Diplomkaufmann oder Diplomhandelslehrer nennen möchte. Hatte den Titel des Diplomhandelslehrers aber genommen, weil der als erstes Staatsexamen anerkannt wurde, um dann ins Referendariat in den berufswilligen Schulen in die höhere Beamtenlaufbahn gehen zu können. Genau.
Also Lehrerreferendariat, nicht genau. Rechtsreferendariat. Ja.
Genau, Lehramtsreferendariat auch für den höheren Beamtendienst, was dann im Grunde, was dann letztendlich beispielsweise in der juristischen Ausbildung der Regierungsrat ist, ist ja dann in dieser Welt der Studienrat.
Ja.
Und was dann, sage ich mal, ein Finanzamtsvorsteher ist, der dann Oberregierungsdirektor ist, das ist ja dann der Schulleiter in so einer Schule mit Oberstudiendirektor. Also die gleichen Besoldungsstufen letztendlich wie im höheren Dienst. Das ist ja dann auch interessanter als in der Finanzverwaltung gehobener Dienst, wo man mit A9 startet und dann mit A13, sage ich mal, die Oberspitze erreicht. Und da hatte man als Einstiegsfeld A13 als Studienrat plus die Möglichkeit, dann bis A16 zu wandern. Und einmal diesen Sprung zu machen vom gehobenen in den höheren Dienst, fand ich attraktiv. Plus dann mit Menschen arbeiten zu können und diese Freiheit, die man als Lehrender hat, die ich auch sehr schätze.
Und dir war klar, dass du das dann auch immer im Kontext Steuerfachausbildung? Nee, genau.
Das war relativ offen. Also an der Uni hatte ich dann, in Göttingen gab es die Möglichkeit, Wirtschaftspädagogik einzustudieren. Ich meine, die Möglichkeit gibt es zum Beispiel in Köln, wo ja dein Podcast herkommt, auch. Da gibt es ja auch an der Uni Wirtschaftspädagogik. Und
wenn
auch
du das
mit der
sagst.
Fachrichtung 1, da hat man dann nur wirtschaftswissenschaftliche Fächer. Mhm. Und ich hatte unter anderem als Schwerpunkt auch Steuerlehre, sodass ich in dieser Schiene geblieben war. Und Unternehmensrechnung und Leitung, um da so ein paar Examensfächer zu nennen. Sodass dann immer bis zum Schluss noch eine Offenheit gegeben war. Aber in den berufsbildenden Schulen hat man natürlich verschiedenste Schulformen, in denen man tätig ist. Und der Steuerbereich ist ja nur so ein Teil. Und ich bin auch in verschiedenen Schulformen unterrichtstechnisch tätig. Und der Steuerbereich war mal ein bisschen mehr und mal ein bisschen weniger. Und als ich ins Referendariat in Niedersachsen gegangen bin, gab es zwei, man muss ja immer zwei Fächer studieren. Da gab es einmal den Ausbildungsschwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung, dass man also theoretisch in allen kaufmännischen Berufen unterrichten kann. Und dann braucht man ja immer noch ein Zweitfach. Und bei Wirtschaftspädagogik 1 gab es dann das Zweitfach, das hieß Steuerberatung. Das war dann der Ausbildungsschwerpunkt, weil es Probleme bereitet, wenn man Steuerfachangestellte unterrichtet und nur Wirtschaft allgemein hat, dass man dann doch damals noch die Auffassung hatte, das müsste man mit so einem Zweitfach fokussieren, spezialisieren, damit die Leute dann auch diese Expertise haben.
Ah ja, okay.
Und dadurch, dass ich beides gemacht hatte, war das schon so ein bisschen vorprogrammiert. Und ich war dann auch an der Schule in Hannover und bin da auch immer noch, die halt der größte Standort sind für Steuerfachangestellte. Ist ja auch die Hauptstadt in Niedersachsen. Und wir haben so fünfzügig, sechszügig manchmal Klassen, jeweils entsprechend mit 20 Schülern bestückt oder aufwärts.
Also genau. Sechszügig, damit meinst du Parallelklassen?
Sechs Parallelklassen, ja. Fünf Parallelklassen, ist immer abhängig vom Jahrgang, genau.
Okay, also so 100 bis 120 Leute ungefähr, die da parallel
genau.
ihre Ausbildung machen oder ihr duales Studium.
Genau, also wir haben auch dual Studierende, die ein Studium machen und dann plus Ausbildung in Kombination.
Mhm. Okay, ja, gut, dachte ich mir. Jetzt hören natürlich hier auch viele zu, die vielleicht gerade in der Ausbildung sind oder die mit dem Gedanken spielen, eine Stufe weiter zu gehen, die vielleicht noch ein, zwei Jahre Praxiserfahrung brauchen, um dann den nächsten Schritt zu machen, sei es dann zur Steuerberaterprüfung oder entsprechend etwas dazwischen. Erstmal vorab, bevor wir noch ein bisschen inhaltlicher sprechen, hat sich da in den letzten 10, 15, 20 Jahren viel geändert aus deiner Sicht, wenn man so über die Ausbildung nachdenkt?
Die Ausbildung selbst hatte sich bei den ich fange jetzt mal bei den Steuerfachangestellten erstmal an. Da hatte sich die Ausbildung ganz lange nicht verändert. Wir hatten im Jahre, ich meine 1998, einen Rahmenlehrplan, der Vorgabe war. Der hatte sich seitdem nicht verändert. Und der ist jetzt erst im Grunde vor ein, zwei Jahren aktualisiert worden mit Lernfeldern. Da hat man jetzt also im Grunde diese ganzen Unterrichtsinhalte, ich sag's mal, neu gepuzzelt. Aus Fächern hat man Lernfelder gebaut und hat die einfach wie so ein Puzzle neu zusammengesetzt. Und zwar von der Fächerstruktur weg hin zur Tätigkeitsstruktur, dass man irgendeine Aufgabe hat und dann alles interdisziplinär unterrichtet, was mit dieser Aufgabe zu tun hat. Beispielsweise, wenn man früher Einkommensteuer getrennt hat von allgemeine Wirtschaftslehre und jetzt hat man zum Beispiel ein Lernfeld, das ist Lernfeld 4, Steuererklärung für Arbeitnehmer erstellen. Und dann muss man natürlich auch, wenn man dann sich an die Anlage N setzt und dann den Arbeitslohn mit den Einkünften aus sich selbstständiger Arbeit thematisiert, muss man natürlich auch über die Sozialversicherung Bescheid wissen.
Mhm.
Und dann werden in dem Zusammenhang die Sozialversicherungen dort unterrichtet, statt im anderen Fach allgemeine Wirtschaftslehre. Und das macht ja auch schon Sinn. Oder es gibt eine Tätigkeit, ein Lernfeld, wo man dann die restlichen Einkunftsarten unterrichtet. Und wenn man dann die Einkünfte aus Gewerbebetrieb unterrichtet und dann natürlich auch Personengesellschaften thematisiert, dann unterrichtet man in dem Zusammenhang die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft, um dann anschließend diese gesonderte und einheitliche Feststellung der Einkünfte zu machen und dann den einzelnen Mitunternehmern die Einkünfte zuzuordnen. Und das hatte man früher auch immer abgetrennt unterrichtet in dem Fach Wirtschaftslehre und dann in der Einkommensteuer dann getrennt die Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Ein kurzes drittes Beispiel, was sich verändert hat. Früher hatte man immer in der Umsatzsteuer Ausfuhrlieferung, also wenn man ins Drittland exportiert, unterrichtet im ersten Ausbildungsjahr. Und in Rechnungswesen hat man dann die Buchungssätze im dritten Jahr gelernt. Und jetzt macht man es so, wenn man die Ausfuhrlieferung in der Umsatzsteuer in einem Lernfeld thematisiert, dann macht man gleich die Buchungssätze mit. Also weil das als Tätigkeit halt zusammengehört. Und das, finde ich, ist einfach eine Stärkung der Ausbildung und macht es dann für die Lernenden leichter, die Dinge zu verstehen.
Und so in persönlicher Hinsicht, also gerade so mit Blick auf die Menschen, die vor dir sitzen, ich sag mal, wir haben ja Fachkräftemangel und wir können im Prinzip ja jeder kann froh sein, wenn wir entweder Steuerfachwirte, neue Steuerfachangestellte oder neue Steuerberater wie gewinnen können, weil wir haben von allem im Prinzip zu wenig und alle Arbeitgeber sagen, ach, wir kriegen das gerade so gemacht. Viele Steuerkanzleien nehmen schon gar keine neuen Mandate mehr an, weil die einfach sagen, sie sind komplett Oberkante, Unterlippe dicht. Hat sich da was sozusagen auch auf der zukünftigen Arbeitnehmerseite oder zukünftigen Professional-Seite, nenne ich das mal, weil die können ja auch nachher selbstständig sein als beispielsweise Steuerberater, hat sich da was geändert? Ist man vielleicht selbstbewusster geworden? Wie würdest du das so beurteilen?
Also erstmal die Zusammensetzung der Schüler selbst hat sich verändert, genau. Also während früher rund 2/3 der auszubildenden Abiturienten waren, viele auch ein gutes Abitur hatten und das dann als Sprungbrett genutzt haben, hat man heute eine höhere Studierneigung. Dementsprechend ist natürlich der Markt leergefegter, wenn man Auszubildende haben möchte als Kanzlei. Es werden jetzt Leute eingestellt in die Ausbildung, die früher nicht eingestellt worden wäre, weil man einfach hohe Voraussetzungen hatte. Und dementsprechend hat man natürlich jetzt ein Schülerklientel, Schülerinnenklientel, was sehr binnendifferenziert ist, sehr unterschiedlich. Viele auch mit Nicht-Muttersprachkenntnissen, was natürlich bei solchen Gesetzestexten die Sache erschwert. Und damit sind natürlich für die Kanzleien als auch für die berufsbildenden Schulen, die Berufsschulen, die Bedingungen herausfordernder geworden, um dann diese Auszubildenden zum Erfolg, sage ich mal, zum Lernerfolg, zum Ausbildungserfolg zu begleiten, erfolgreich zu begleiten.
Man hört ja auch immer von relativ hohen Durchfallquoten, gerade im Steuerberaterexamen. Hat sich das im Laufe der Jahre groß verändert? Weißt du das? Oder war das schon immer mehr oder weniger gleich?
Also das war immer ungefähr gleich in den Jahren. Jetzt wechsle ich mal von dieser Perspektive der Fachangestellten in die Beraterperspektive mit der Prüfung, wo ich ja auch Prüfer bin. Und da ist es so, dass man, ich sage mal, immer so Wellenbewegung hat. Es gibt mal eine Prüfung, die ist richtig heftig. Das war ja vor ein paar Jahren, ich meine so 2016, 2017 zum Beispiel. Da gab es eine Prüfung, wo ganz viel auch Lohn abgefragt worden wäre, wo diese Prüfung damals dem Fachassistenten für Lohn und Gehalt so ein Lächeln aufs Gesicht gesetzt hätte, weil der hätte mit den Dingen umgehen können. Mhm. Aber da waren Schwerpunkte drin. Die hat ein Steuerberaterassistent, der jetzt ganz normal in diese Prüfung gegangen war, nicht so gelernt. Und da war zum Beispiel mit die höchste Durchfallquote, die es jemals gab. Da waren von denjenigen, die abgegeben hatten, ungefähr nur 40% erfolgreich durchgekommen.
Okay,
wow. Dann gab es wieder Jahre, wo dann die Quote, sag ich mal, Bestehensquote von denen, die abgegeben hatten, bei 55% lag. Das sind immer so unterschiedliche Wellenbewegungen. So würde ich es charakterisieren. Es ist, ein Jahrgang ist dann wieder ein bisschen erfolgreicher und dann kommt wieder ein Jahrgang, wo es dann schwieriger ist und man dann, sage ich mal, weniger Kandidaten in der mündlichen hat. Das merke ich immer, wenn ich in der mündlichen Prüfung prüfe. Wenn die Klausuren vorher einfacher waren, dann hat man natürlich auch Leute in der Prüfung, in der mündlichen sitzen, wo man dann merkt, dass da hier und da erhebliche Wissenslücken sind, die dann eventuell auch dann in der mündlichen eher scheitern. Und wenn die schriftliche härter war, dann haben es diese Kandidaten und dann hat man auch in der mündlichen häufig noch bei allen Kandidaten so im Schnitt noch ein anderes Niveau. Das fällt mir auf. Was mir auch auffällt, also Wellenbewegung, dann hängt es natürlich von den Bundesländern ab, weil je nach Steuerberaterkammer hat man ja immer so ein eigenes Prüfersystem und ich hatte mal immer den Durchschnitt verglichen und der war ja je nach Kammer auch zum Teil so unterschiedlich. Manchen Kammern irgendwie bessere Ergebnisse als den anderen. Woran das allerdings liegt, vermag ich nicht zu sagen, weil ich diesen Vergleich mit anderen Kammern nicht habe. Da befindet sich so Niedersachsen, würde ich sagen, im Durchschnitt. Was mir in Niedersachsen besonders aufgefallen war, war immer die hohe Erfolgsquote der Steuerfachwirte. Also derjenigen, die diesen Praktikerweg gegangen sind mit 3 Jahren, was ich schon vorhin erwähnt hatte, Fachangestelltenausbildung, 3 Jahre Praxis, Steuerfachwirt und dann die Beraterprüfung, wo rund 2/3 der Leute, die Steuerberaterprüfung bestehen, während ja im Akademikerbereich das ungefähr so immer bei 50% liegt.
Ja, das ist auch ein interessanter Vergleich, der mir so noch nicht ganz präsent war natürlich. Gibt es, nochmal kurz zurückkommend auf die mündliche Prüfung, wie hoch ist da so die Durchfallquote? Also ich sag mal in Jura so zum Vergleich, da haben wir in den schriftlichen, also irgendwas zwischen 15% und 30% wahrscheinlich Durchfallquote. Aber in der mündlichen Prüfung ist das nahezu null. Also da musst du mehr oder weniger Nervenzusammenbruch haben, um das nicht zu bestehen. Ansonsten, wenn du die schriftlichen bestanden hast, kommst du da irgendwie durch.
Wenn ich da meinen Prüfungsausschuss so beobachte, dann haben wir immer so 4 Prüfungen, also 4 Tage, wo wir prüfen. In jeder Prüfung sind dann so ungefähr 6 Kandidaten. Und dann manchmal war es auch schon so, dass so eine Person oder manchmal auch 2 dann durchgefallen waren. So, das kam dann noch vor. Das heißt, wenn man das hochrechnet, 24 oder sagen wir mal 20 Leute und dann 5%. Eventuell 1, 2 Personen, dann war da die Durchfallquote dann nicht mehr so hoch. Aber das ist natürlich immer unterschiedlich. Unter der Perspektive, die ich vorhin genannt habe, war die Ausbildung, die schriftliche vorher schwieriger. Hat man natürlich auch andere Kandidaten da drin sitzen in der mündlichen, als wenn die schriftliche wesentlich leichter war. Zum Beispiel im letzten Jahr war Rechnungswesen relativ einfach als Klausur. War nicht so, sag ich mal, das Knockout-Kriterium. Und das sorgte dafür, da hatte dann Rechnungswesen viele, viele gerettet und in die mündliche befördert. Und dann konnte man da merken, warum es der Rettungsanker war, dass dann hier oder da auch dann ein paar Leute mehr durchfielen.
Okay, verstehe. Dann lass uns noch mal ein kleines bisschen das Thema sozusagen weiter aufzäumen. Du hast eben gesagt, du bist da Wegbegleitung für viele gewesen und natürlich auch bist du auch noch heute. Und wie überall kam auch bei dir 2022 natürlich Covid. Und du hast mir im Vorfeld zugerufen, ja, da musste die Lehre digitaler werden. Und dann habe ich da halt so ein bisschen was online gemacht. Und du hast einen ganz guten YouTube-Kanal, wo du recht aktiv bist. Beschreib doch mal ein kleines bisschen, was du da eigentlich so machst. Sag vielleicht auch mal den Namen, dann kann man nämlich jetzt parallel, während man das hier mit Stöpseln im Ohr hört, direkt da mal bei YouTube nachschauen, was du da so treibst.
Gern. Also Hintergrund war ja folgender. Ich erinnere mich noch genau, März 2020, da wurden ja von heute auf morgen sämtliche Schulen geschlossen, weil damals ja dieses Covid-Problem begann in Deutschland mit der Pandemie. Und mit dem Schließen der Schulen war man natürlich bisher noch gar keine Online-Vorlesungen, keinen Online-Unterricht gewohnt. Das war ja früher eine völlig fremde Welt. Und da musste man sich ja komplett neu aufstellen. Und dann fing das ja so allmählich an, dass wir in der Schule dann, nachdem man zuerst den Unterricht so, sage ich mal, über E-Mails verteilt hatte an die Schüler, dass man dann in diese Welt der in die Online-Welt ging, dass wir dann Online-Konferenzen hatten, wo wir dann den Unterricht letztendlich dann als Distanzunterricht ausgeführt hatten. Bis wir dahin kamen, war ja, glaube ich, so 1, 2 Monate vergangen. Und das Problem ist natürlich, dass man dann, wenn man solche Konferenzen macht mit den Schülern, Videokonferenzen, dass man dann die Gesichter nicht sieht der Schüler. Ich sehe nur Buchstaben.
Klar.
Man hat die nicht so in Präsenz dabei, wie als wenn man den Unterricht in der Schule abhandelt. Ich sage mal, ich schätze mal, dass 2/3 der Leute dabei schlechter fahren als im Präsenzunterricht, weil man einfach nicht so die Aufmerksamkeit hat. Das kennt man ja auch vom Sport. Ob man Sport, sage ich mal, im Fitnessstudio macht und der Trainer steht vor einem oder ob man sagt, ach, ich mache die Übung zu Hause vor einem Fernseher, dann ist man nicht so mit der Intensität dabei. So vergleiche ich das immer. Und damals war es so, dass mich die Kammer Niedersachsen anfragte, ob man nicht da irgendwie was Digitales machen könnte. Und da kam ich dann auf die Idee, okay, ich brauche eine Kamera, ich brauche so ein paar Software-Dinge, um dann selbst solche Aufnahmen zu machen und hatte dann Musterklausuren für die Steuerberaterkammer im Grunde dann verfilmt, indem ich im Grunde die Musterlösungsbesprechung als Video aufgenommen hatte mit Gesetzestext. Das findet man auch jetzt immer jedes Jahr. Seit diesem Zeitpunkt wird das immer aufs Neue auf der Seite der Steuerberaterkammer Niedersachsen umsonst für alle Azubis angeboten zur Prüfungsvorbereitung. Das können also auch Azubis aus NRW nutzen. Da sind diese Musterklausuren mit Musterlösungen hinterlegt und dann Erklärvideos für die verschiedensten Fächer noch in der Fächerstruktur zur Prüfungsvorbereitung. Und diese Idee hatte ich dann aufgegriffen und hatte dann im, ja, wann war das so, April 2021 einen eigenen YouTube-Kanal aufgemacht, weil ich noch ein bisschen mehr machen wollte. Und habe dann angefangen damals war gerade die Reform auf europäischer Ebene mit der Umsatzsteuer, dass dann dieser 3C-USTG neu mit dem innergemeinschaftlichen Fernverkehr auf neu geregelt wurde. Das OS entstand, aus dem MOS wurde OS, das One-Stop-Shop-Verfahren. Und diese ganzen Sachen hatte ich als erstes so erklärt Dann hatte ich mir immer erstmal so Themen rausgesucht, die dann auf unterschiedlichsten Schwierigkeitsebenen waren. Auch auf Beraterebene oder auf Fachwirtebene, dass ich mich immer in dieses Thema so ein bisschen reingelesen hatte. Und dann, wie würde ich es mir denn selbst erklären? Und dann immer so fallbasiert. Ausgangssachverhalt, dann in die Gesetzestexte reinsteigen, dann dem Fall anschließend durchsubsumieren und dann die Lösung anbieten. Und auf die Art und Weise dann den, die sich das angucken, den Stoff näher zu bringen. Ja, und dann hatte ich was so Kryptowährungen gemacht und immer so themenbezogen. Und so ist das dann gewachsen. Und jetzt mit dem neuen Rahmenlehrplan hatte ich angefangen, den wir bei der Steuerfachangestelltenausbildung haben, zu sagen, sowas muss auch für die Azubis her.
Sag mir gerade nochmal, wie der YouTube-Channel heißt, nicht, dass es untergeht.
Ja, genau, der heißt Tax Teacher Tutorials. Aha. Also Tax Teacher Tutorials, wenn man das googelt oder wenn man meinen Namen googelt, kommt man da sofort drauf. Ja, und da ist jetzt, ich habe jetzt ungefähr so, wir haben jetzt ungefähr so 2000, über 2000 Abonnenten mittlerweile. Für so ein nischiges Thema ist das ja auch nicht so schlecht.
Ja.
Und ja, das macht mir immer Freude, wenn man so Rückmeldungen kriegt, dass das wahrscheinlich die Dinge ganz gut erklärt. Also ich möchte das selbst nicht beurteilen, das sollen immer andere beurteilen, aber ich kriege immer ziemlich gutes Feedback. Und jetzt hatten wir auch ein ganz tolles Projekt aufgrund dessen bei der Kammer umgesetzt, dass ich jetzt in den letzten Sommerferien im Grunde für die ersten 3 Monate der Ausbildung für die neuen Lernfelder den Unterrichtsstoff auch als Videos gedreht habe, mit dem Skript, was hinterlegt ist.
Mhm, cool.
Was man sich auch auf dem Plan der, ja, auf dem YouTube-Kanal der Steuerberaterkammer angucken kann, Niedersachsen. Eine tolle, innovative Kammer, dass sie sowas macht und für die Azubis da ist. Das ist ja nicht in jeder Kammer so. So schreibe ich es mal. Da sind die wirklich modern und nach vorne gerichtet. Und dann kam der Wunsch von den Azubis, was ist denn mit den Inhalten danach? Kann da auch was gedreht werden? Und jetzt habe ich im Grunde ganz viele Playlists bei mir gebaut, nach Lernfeldern sortiert. Und da packe ich jetzt die Inhalte rein und hatte im Grunde den Inhalt, der nach den 3 Monaten kommt, einfach dann auch gedreht, viele kleine Videos erstellt, immer Ausgangsfall, dann Gesetzestext, dass man wirklich das anhand des Gesetzestextes erlernt, erarbeitet. Der wird meines Erachtens viel zu wenig gelesen und viel zu wenig mit Gesetzestexten tatsächlich gearbeitet. Egal ob bei der Fachangestelltenebene oder Fachwirtebene, auch bei der Fachsteuerberaterebene, finde ich, in der Ausbildung, dass die Leute, die aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich kommen, häufig nicht so intensiv mit dem Gesetz arbeiten, wie sie es eigentlich sollten.
Zumal man das Gesetz ja immer zur Hand hat, ne? Da muss man sich auch im Prinzip weniger merken.
Da hat man ja immer dann die großen Spickzettel dabei, sage ich immer. Und die Inhalte habe ich jetzt alle nachgedreht, sodass letztendlich jetzt die Azubis umsonst fast den gesamten Lehrstoff des ersten Ausbildungsjahres komplett sich über Videos nutzen können. Die Planung habe ich jetzt auch für das zweite Ausbildungsjahr immer Schritt für Schritt, weil ich das halt so hobby- und nebenberuflich in Anführungsstrichen mache. Und dann irgendwann auch der Wunsch, dann irgendwie das dritte Ausbildungsjahr da abzubilden auf diesem Kanal Text-Teacher Tutorials. Ja, und dann habe ich, das ist alles umsonst zur freien Verfügung, aber dann mache ich da auch noch ein bisschen Werbung jetzt, weil ich jetzt ein entgeltliches Angebot gemacht habe, wo ich einfach Musterklausuren für diesen neuen Rahmenlehrplan, ganz viele Musterklausuren erstellt habe, weil ich finde, gerade auf dieser Azubi-Ebene wird zu wenig mit Musterklausuren gelernt. Ne? Beim Examen für Jura, beim Steuerberaterexamen ist es ein ganz wichtiges Element, mit Klausuren zu lernen. Und dann diese Klausuren nachzubearbeiten.
Ja.
Sich mindestens genauso viel Zeit für die Analyse der Klausuren zu nehmen, wie man vorher geschrieben hat. Und dieses Element möchte ich halt in diese berufliche Bildung, Azubi-Ausbildung mit einführen. Dass dort vielleicht mehr auch mit solchen Klausuren gearbeitet wird, dass man die selbst löst. Und wenn ich dann diese Klausuren erkläre in den Videos, mit Gesetzestext, mit Schaubildern, die ich auch mache, also keine PowerPoint, die einschläfernd ist, dann hat man dort die Möglichkeit, den ganzen Stoff zu lernen im Zusammenhang mit der Anwendung, weil man es vorher niedergeschrieben hat. Und wenn man es dann analysiert, dann bleibt der Stoff einfach besser haften. Man hat dieses Anwendungswissen, wie ich es aufs Papier bringe. Und nicht dieses, man sagt ja in der Pädagogik, dieses Eunuchenwissen. Man weiß in der Theorie, wie es geht, aber man kann es nicht umsetzen.
Ja, zumal die Aufgabe am Ende des Tages ja dann auch ist, eine Klausur zu schreiben. Und der Fußballer, der ein gutes Spiel machen will, der geht halt auch nicht nur joggen, der spielt halt viel Fußball. Kann zwar sein, dass der mal 20 Mal Ecken übt und dann 20 Mal oder 100 Mal Freistöße, aber der geht halt nicht joggen. Der tut halt das, was auf dem Platz stattfindet. Vielleicht geht er auch mal joggen, aber ja, klar.
Oder ich würde auch, nicht bei demjenigen Auto mitfahren, der das Autofahren nur mit den Heften für die Theorie gelernt hat.
Ja, genau, das ist auch eine schöne Analogie. Wo gibt's deine Klausuren? Magst du das auch gerade nochmal sagen?
Ja, und zwar, wenn man auf meinen Kanal Text Teacher Tutorials geht und dann, sage ich mal, die Videos anklickt, das sind so die letzten in Lernfeld 3 oder Lernfeld 4, dann ist immer unter jedem Video hinterlegt einmal eine Jimdo-Seite, da habe ich immer das Skript für die Leute, dass sie das sich herunterladen können. Und daneben ist dann aber auch immer der Link zu dem Kanal Text Teacher Tutorials GbR, weil ich mache das zusammen mit einer Partnerin. Ich mache immer die Videos und die macht alles, wenn es um die Marketing-Sachen, wenn es um diese IT-Sachen geht, die erledigt die, weil ich natürlich nicht alles gleichzeitig machen kann und das entlastet mich enorm. Und so haben wir das jetzt als GbR im Grunde aufgebaut, so als kleine nebenberufliche GbR. Die Klausuren befinden sich dort. Das ist dann die Text Teacher Tutorials GbR. Und den Link findet man letztendlich dann auch auf dem YouTube-Kanal, dass man dann zu diesem Verkaufsportal kommt. Wir verkaufen die Klausuren halt dann über so ein Digistore 24. Ja. Ich gibt es ja auch solche Portale, wo das dann darüber läuft. Genau.
Sehr schön. Dann würde ich euch empfehlen, da mal reinzuschauen, wenn das für euch interessant ist. Und ich fand das hier sehr, sehr interessant. Vielen herzlichen Dank, Kai, dass du dir die Zeit genommen hast und vor allem, dass du mich proaktiv angeschrieben hast. Ich finde das immer total toll, denn man kann ja auch nicht alle Menschen kennen. Und so haben wir uns kennengelernt, so haben viele der Zuhörenden dich heute hier kennengelernt. Und das war sehr, sehr kurzweilig und nett. Danke.
Ja, gern.
Tschüss.
Tschüss.